Wir wollen unsere Bibelstunde im Namen Jesu beginnen und ich darf Sie an diesem Abend ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Wir schließen unsere Begrüßung, wie wir es gewohnt sind, die mit uns im Livestream verbunden sind und wünschen uns miteinander einen richtig guten, von Gott gesegneten Abend.
Ich lese 2. Timotheus 4, Vers 9 bis 15. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen, Christnes nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich Troas ließ bei Carpus, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt.
Herr Jesus Christus, wir danken dir an diesem Tag, an diesem Abend, für die jungen Leute, die uns vor Augen geführt haben, dass es sich lohnt, dein Wort kennenzulernen, diesen Bibelunterricht mitzumachen und dadurch gewisser zu werden im Glauben an dich. Und wenn wir jetzt den Text gelesen haben, gehört haben, dann stehen da auch Dinge drin von Enttäuschung, von Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Und Paulus gibt uns einen Einblick, wie er damit umgeht. Und du kennst auch uns auf unserem Lauf durch dieses Leben, dass es da Klippen gibt, Schwierigkeiten, Enttäuschungen, all diese Dinge, die uns Mühe machen. Und da wollen wir von Paulus lernen, wie er damit umgegangen ist und was er uns dazu zu sagen hat. Und wir bitten dich auch für Andreas, dass du ihn segnest, wenn er dein Wort auslegt. Und uns gib gute Ohren, gutes Nachdenken, dass wir es beherzigen dürfen. Segne uns und hab Dank, dass du das tun willst und dass du mitten unter uns bist. Amen.
Wir haben die Dosis an Bibeltext reduziert und ich lese jetzt noch ein ganz klein wenig weiter. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ ich krank in Milet. Beeile dich, dass du vor dem Winter kommst. Es grüßen dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. So hört er auf, der 2. Timotheusbrief. Wir haben ihn in den vergangenen Wochen und Monaten ja Stück für Stück gelesen. Und jetzt kommen diese letzten Verse, die wir heute Abend hier vor uns haben. Ich weiß nicht, wie das auf Sie wirkt. Sind wir schon im Abspann? Nach dem Motto, das braucht man eigentlich nicht mehr lesen. Wer liest schon die Namen im Abspann? Ist das schon sozusagen der Nachklapp? Oder natürlich hat das seinen Sinn und Zweck, dass uns die Bibel auch dieses ganz bestimmte Stück in 2. Timotheus 4 ab Vers 9 bis zum Ende mitteilt. Wir kriegen hier etwas mit, was den Apostel Paulus ganz persönlich markiert, was für ihn wesentlich ist. Man muss dazu wissen und sollte sich das immer wieder bewusst machen, dass der 2. Timotheusbrief, nach dem, was wir heute wissen, das letzte Zeugnis ist von Paulus in der Bibel. Wir erleben ihn hier im 2. Timotheusbrief im Gefängnis und wir erleben ihn nicht in irgendeinem Gefängnisaufenthalt, der war ja manches Mal im Gefängnis für Jesus Christus, sondern wir erleben hier in seinem letzten Gefängnisaufenthalt. Dieses Gefängnis, von dem er hier im 2. Timotheusbrief schrift, wird er nicht mehr lebend verlassen. Er wird zum Tode verurteilt, er wird hingerichtet für Jesus Christus. Diese Zeilen sind für uns als Christen deswegen natürlich von ganz wichtiger Bedeutung. denn sie sind ein Stück Vermächtnis. Sie sind das, wo wir noch ein ganz klein wenig sehen, was war Paulus bis zum Schluss seines Lebens wichtig. Und das ist für uns wichtig, die wir am Anfang unseres Lebens mit Jesus Christus stehen, siehe unsere Teilnehmer des Bibelunterrichtes, die in der Mitte oder am Ende ihres Lebens mit Jesus Christus auf dieser Erde stehen. Was ist wesentlich? Was ist wichtig? Was ist festzuhalten? Was ist die Essenz? Was bleibt? Und das eine, was bleibt, ist überraschenderweise, es bleibt Menschen, es bleibt Gemeinschaft, es bleiben Namen. Es kommt nicht ein großes Finale eines Vortrags, sondern wir erleben hier in diesem Schlusskapitel, dass Paulus uns mit hineinnimmt in das Phänomen, dass Christen nicht allein sind. Ja, nicht nur, dass Christus bei ihnen ist, darauf kommen wir noch, sondern dass sie tatsächlich in einer realen Gemeinschaft auf dieser Seite der Erde schon leben dürfen. Der Glaube an Jesus Christus ist keine Solisteneinrichtung. Der Glaube an Jesus Christus besteht nicht aus mir allein und meiner Beziehung zu Jesus Christus, sondern der Glaube an Jesus Christus führt immer, immer auch in die Gemeinschaft derer, die mit uns an Jesus Christus glauben. Andere Menschen mit ihrer Jesusgeschichte, mit ihrer Prägung, mit ihrem realen Dasein sind ganz wesentlich für unseren Glauben. Wir können das Thema der Gemeinde und der Gemeinschaft natürlich aus ganz unterschiedlichen Facetten sehen. Wir können es problematisieren und das Hauptproblem sind wir ja selber. Wir können uns anschauen, was alles nicht gut läuft in Gemeinde. Wir können alle möglichen Blickwinkel haben. Hier nimmt uns Paulus erst einmal von dem, was wir wahrnehmen, in die Faktizität, in das Tatsächliche hinein. Er nimmt uns mit hinein am Ende vom 2. Timotheusbrief in einen ganzen Strauß von Namen, die er noch mal soeben präsentiert und weitergibt. Das sind, wie wir es auch im Gebet gerade gehört haben, das sind positive Geschichten und Berichte von Menschen. Das sind schwierige, belastende, abgebrochene, notvolle Geschichten. Aber es betrifft immer Menschen, mit denen ich, mit denen wir an Jesus Christus geglaubt haben. Wir können nicht jeden einzeln nehmen. Wir lassen sie nur ganz kurz vor uns vorbeiziehen. Da taucht ein erster auf, den hier Paulus nennt, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Eine Figur, die auch im Kolosserbrief auftaucht und die ganz offensichtlich mit Paulus, mit den anderen, den Weg des Glaubens gegangen ist, aber ihn nicht durchgehalten hat und nun tatsächlich auf einem ganz anderen Kurs unterwegs ist. Es ist was absolut Schmerzhaftes, wenn Menschen tatsächlich aus ihrer Gemeinschaft mit Jesus Christus aussteigen und auf einem anderen Parcours ihren Weg gehen, nicht mehr mit dabei sind. Und natürlich schmerzt das Paulus und natürlich schmerzt das alle Jesus-Leute. Und umso mehr freuen wir uns, wenn Menschen nach Jahren, teilweise nach Jahrzehnten wieder zurückkommen und sagen, ich bin wieder da, ich bin wieder dabei, ich gehöre dazu. Auch die Geschichte eines Demas muss noch nicht zu Ende gewesen sein. Wir haben gerade in diesen Tagen in diesem Haus das erlebt und mitbekommen, wo Personen zum Ausdruck bringen, wie sie vor Jahrzehnten zum Glauben gekommen sind, unter anderem in diesem Haus. Und dann wirklich tatsächlich Jahrzehnte eine ganz andere Spur gedreht haben, einen, in Anführungszeichen, Demas-Parcours hingelegt haben und jetzt wieder da sind. Und neben aller Enttäuschung und Traurigkeit über vieles Verschenktes an Leben, an Zeit, das Glück genießen, wieder da zu sein, wo sie eigentlich hingehören, nämlich in den Raum derer, die an Jesus Christus glauben. Paulus spricht von anderen Mitarbeitern. Er spricht von Mitarbeitern wie Crescens, von Mitarbeitern wie Titus, die einfach jetzt zurzeit nicht da sind. Und allein ihr Nicht-Dasein wird ihm schon schmerzhaft bewusst. Umso mehr freut er sich über einen Mann wie Lukas. Lukas, den wir ja kennen. Lukas, der Arzt. Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Lukas, der uns die Apostelgeschichte geschrieben hat. Lukas, der Mann, der wie kaum ein anderer ganz nah beim Apostel Paulus war. Jetzt auch. Der hat sich irgendwo in Rom eine Wohnung genommen und ist die ganzen Wochen, Monate, Jahre vielleicht bei Paulus geblieben. Nach dem, was wir wissen, tatsächlich bis zu seinem irdischen Lebensende hat er ihn begleitet. Er war der von Paulus geprägte Mann, der umgekehrt aber auch jetzt zu ihm gehalten ist. Und er bezeichnet ihn als den Geliebten. Markus wird erwähnt, der für Paulus wieder ganz wichtig geworden ist. Zwischendurch gab es ja eine schwierige, spannungsgeladene Phase. Immer wieder versuche ich das zu formulieren, wenn so biografische Dellen auftauchen unter uns, dass wir uns das immer wieder neu bewusst machen. Viele Geschichten mit Jesus Christus, auch brüchige, auch an die Seite gedrängte, auch unterbrochene, sind noch nicht zu Ende. Gott hat da seine Linien, seine Gedanken. Und der Markus gehört jetzt wieder mit dazu, er gehört zum Team. Hier wird geredet von einem Tychikus, der inzwischen in Ephesus arbeitet, und von einem Carpus, bei dem er verschiedene Bücher sortiert hat. Da kommen wir gleich noch drauf. Und dann taucht diese negative Gestalt des Alexanders auf, der ganz offensichtlich mit Widerstand gegen Paulus agiert hat. So massiv, dass manche sogar denken, er wäre einer der gewesen, die Paulus während des Prozesses denunziert haben. Dass er als Denunziant aufgetreten ist und damit das Urteil für Paulus sogar noch unterstützt hat. Es tauchen Priska und Aquila auf, das Haus des Onesiphorus. Es taucht ein Erastus auf, das ist der Finanzkämmerer aus Korinth. Es taucht Trophimus auf. Es sind eine ganze Reihe von Menschen. Was das alles bedeutet, die unterschiedlichen Personen, haben wir heute Abend für uns eine Aufgabe. Die eine Aufgabe ist, dass ich Sie ermutige, tatsächlich, wirklich faktisch oder zumindest in Gedanken, machen Sie mal Ihre Liste. Machen Sie mal Ihre Liste. Zählen Sie mal so locker die nächsten 12 Personen auf, mit denen Sie geistlich seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten zusammenleben und zusammenarbeiten. Wie Sie beschreiben, wie Sie Ihr Leben bereichern, wo die kritischen Punkte sind und dann ein Stück von dem Geheimnis und von der Gemeinschaft sichtbar wird, die für uns Christen so elementar ist, dass wir miteinander auf dem Weg mit Jesus sind. Manches Mal wird einem das erst dann klar, wenn diese Gemeinschaftsmöglichkeit unterbrochen wird. Das ist einmal natürlich beim Stichwort von Krankheit oder beim Stichwort von Alter. Oder denken Sie an die vielen Geschwister auf dieser Welt, die nicht in der Möglichkeit sind, so wie wir sie haben. Oder ich erinnere Sie nur dran, wie wir das ein ganz klein wenig geschnallt haben, als der ganze Corona-Wahnsinn über uns einherging. Was uns da wirklich tatsächlich plötzlich fehlte. An Gemeinschaft, an realem, tatsächlichem Miteinander in Jesus Christus. Paulus hält fest, der christliche Glaube ist kein Solistenweg. Der christliche Glaube lebt von realen, echten Menschen, mit denen wir unseren Jesusweg miteinander gehen. Wie sieht Ihre Liste aus? Das zweite Stichwort, was ich heute Abend gerne mitgeben möchte, ist, dass natürlich hier ein Phänomen passiert, das wir aufgrund unserer Übersetzung gar nicht so wahrnehmen. Denn was hier in diesem letzten Abschnitt im 2. Timotheusbrief passiert, ist etwas ganz Wesentliches. Ich habe es mal so für mich überschrieben, jetzt wird's richtig lateinisch. Denn tatsächlich in 2. Timotheus 4 tauchen sogenannte Latinismen auf. Das heißt, natürlich ist der Brief in Griechisch geschrieben, aber Paulus ist in Rom und jetzt nimmt er umso mehr immer wieder Vokabeln auf, die es eigentlich so im Griechischen nicht gibt. Er latinisiert. Das ist genau das, was wir heute machen, wenn plötzlich in unserer deutschen Sprache alle möglichen englischen Vokabeln auftauchen und die gehören dann einfach so dazu. Und so gebraucht tatsächlich hier unser Apostel Paulus, der griechisch unterwegs ist, eine ganze Reihe von modernen, in Anführungszeichen, lateinischen Vokabeln. Er spricht von Pennuna, das ist dieses Futteral, von dem da die Rede ist, und von den Membrana, das sind diese unterschiedlichen Rollen, in denen die Pergamente aufbereitet wurde. Und natürlich, ganz spannend, haben wir die letzten Namen aus dem 2. Timotheusbrief richtig bei uns durchklingen lassen. Da ist, abgesehen von Eubulus, das ist noch ein griechischer Name, taucht plötzlich Pudens auf und Linus und Claudia. Und wir merken, jetzt wird's ganz lateinisch. Und wenn es hier ganz lateinisch wird, dann wird es tatsächlich aus der Sicht von damals richtig modern. Paulus ist nicht mehr irgendwo am See Genezareth. Paulus ist nicht mehr in seiner aramäisch sprechenden Muttersprache zu Hause. Paulus ist inzwischen aus dem Griechischen in eine latinisierte Moderne hineingekommen. Und das Besondere an dieser latinisierten Moderne ist die Erkenntnis, dass Paulus immer noch der Alte ist. Er ist immer noch der Alte, aber er hat überhaupt keine Probleme, mit dem christlichen Glauben in die Moderne zu marschieren. Er sieht sich nicht in der Weise vom Untergang bedroht, nur weil seine Sprache sich ändert, nur weil die Kultur sich um ihn herum ändert. Denn das, was ihn jetzt hier in der Moderne festhält, ist nicht etwa eine Anbetung oder eine Ablehnung, sondern die Umstände, in denen sind, werden immer bestimmt, immer sieghaft bestimmt von dem, der in der Mitte des Lebens des Apostels das Sagen hat. Und das ist Jesus. Das ist auch nicht irgendein Jesus, sondern diesen Jesus, der ist bei Paulus schriftlich definiert. Und deswegen steckt er für uns überraschenderweise im 2. Timotheusbrief in Kapitel 4 hier das Besondere des Apostels Paulus drin. Luther sagt den Satz so: Den Mantel, den ich in Troas ließ bei Carpus, den bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente. Und das Wort, was wir hier mit Mantel übersetzen, ist wahrscheinlich nicht unbedingt tatsächlich ein Mantel gewesen, so wie wir es denken, sondern das Wort, was dahinter steht, meint ein Buchfutteral, also eine ganz besondere Hülle, in der man schützend Bücher transportiert hat. Und jetzt kommt eben noch dazu die entsprechenden Biblioi, die Bücher, und es kommen noch die Pergamentnotizbücher dazu. Bei den Pergamentnotizbüchern, den Membrana, von denen hier die Rede ist, gab es zwei unterschiedliche Ausgaben. Es gab die richtig wertvollen, das waren die, die einmalig beschrieben wurden, das waren die, die sehr, sehr wesentlich, sehr, sehr wichtig waren, auf denen man ganz wesentliche Texte hatte, und es waren die Notizbücher, die man wieder abwischen konnte, wo man tatsächlich den Text, den man geschrieben hat, wieder wegbekam. Was auch immer Paulus hier hatte, er hatte Schriftliches. Er hatte ein Bücherfutteral mit den entsprechenden Rollen, die er brauchte. Er hatte seine entsprechenden Bibelrollen und er hatte seine Pergamentnotizbücher. Alles, was seinen Glauben ausmachte, die gesamten Schätze seines Glaubens sind für ihn schriftlich. Das bleibt, das ist da, das ist fest. Egal in welcher Zeit, egal in welcher Kultur, egal, ob es ganz antik oder ganz modern wird, ob ich in der Welt bin, in der ich zu Hause mich fühle, oder plötzlich weggeführt werde in einen Kulturkreis, an den ich mich erst gewöhnen muss. Das, was für Paulus, das, was für uns bleibt und wesentlich ist, ist von Jesus Christus und seinen Worten und seinen Äußerungen in der Schrift bestimmt. Das bleibt. Das Neue macht uns keine Angst, wenn das Wesentliche, Beständige uns bleibt. Und das ist der Christus, wie er uns in der Schrift überliefert wurde. Paulus geht erstaunlich mutig, gelassen und wenig dramatisch mit der damaligen Moderne für ihn um. Und latinisiert, erfrischend, wir könnten fast sagen, ein bisschen frech, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Das ist das Zweite. Das Dritte, was ich ganz kurz heute Abend zu diesem Text sagen möchte, ist, dass ja hier Paulus in die letzte Phase seines irdischen Lebens eintaucht. In der letzten Phase seines irdischen Lebens ist ja er im Prozess geschehen. Und jetzt erlebt er im Prozess geschehen etwas, was ihn natürlich schmerzhaft wehtut. Es heißt bei ihm in Vers 16, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Sondern sie verließen mich alle, es sei ihnen nicht zugerechnet. Und Paulus weiß nun tatsächlich, dass bei all der schmerzlichen Erfahrung, die er in dieser ersten Verhandlungsphase gemacht hat, jetzt auf jeden Fall unmittelbar nach dem römischen Prozessrecht, nach der ersten Verhandlungsrunde, die zweite finale Verhandlungsrunde erfolgen wird. Und er weiß auch, dass diese zweite finale Verhandlungsrunde mit dem Ergebnis nicht dazu führen wird, dass die Richter feststellen werden, du Paulus bist zu Unrecht angeklagt, du bist ein freier Mann, du kannst wieder gehen. Sondern er, Paulus, weiß, er wird hier nicht mehr rauskommen. Er wird hier sein Leben für Jesus Christus lassen. Und deswegen steht über diesen letzten Versen natürlich die Perspektive. Was will er jetzt noch hinkriegen? Was soll bei diesem Prozess rauskommen? Und bei diesem Prozess rauskommen soll das, was er hier in Vers 17 sagt. Nicht nur, dass der Herr mir beistand und dass er mich stärkte, sondern es gelang mir, dass durch mich während des Prozesses und durch den Prozess die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. Der Apostel Paulus hat sein Leben, auch die letzte irdische Phase des Lebens, dazu genutzt, dass Menschen etwas gehört haben von Jesus Christus. Das heißt, das stand bei ihm über allen anderen Dingen, die er hier durchdringen. Traurigkeit, Schwierigkeit, Verlassenheitsgefühle, alles richtig. Aber der Tenor seines Lebens war, dass durch uns, dass durch Menschen, andere Menschen von Jesus Christus hören. Und wenn der Ort ungewöhnlich war, irgendein Gerichtssaal in Rom, man kann sich vorstellen, wie intensiv die Historiker versucht haben, das alles noch zu verorten mit den unterschiedlichen Fragezeichen und Theorien. Egal ob ein Gerichtssaal in Rom, ob eine Schulklasse, ob ein Arbeitsplatz, ob ein Krankenzimmer oder ein Auto oder wie auch immer. Das ist das Thema, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten. Und dann war für Paulus klar, dass damit nicht sein Leben an sich zu Ende war. Wie käme er dazu? Aus seiner Perspektive war nur in Anführungszeichen seine irdische Lebensphase zu Ende. Er selber, er in seiner Personalität, er mit dem innewohnenden Christus wurde, so heißt er, erlöst von allem Übel und wird hineingerettet in sein himmlisches Reich. Das ist seine Perspektive. Wenn wir die drei Aspekte an diesem Abend aller Kürze festhalten, dann merken wir, wir sind hier nicht im Abspann. Ganz bestimmt nicht im Abspann, was den Apostel Paulus betrifft. Sondern der Mann lehrt uns im Finale seines Lebens. Absolute Priorität bis zu meinem Lebensfinale hat, ich bin kein Solist, ich bin eingebunden in die reale Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, die mit mir auf dem Weg des Glaubens sind. Ich gehöre als ein Glied zum Leib des Christus mit realen Personen. Prüfen Sie Ihre Liste. Paulus lehrt uns, dass bei allem, was sich ändert, ununterbrochen ändert, ein latinisierender Apostel, das eine bleibt. Und deswegen das unendlich uns mutig macht für die Zukunft, wie auch immer sie sein mag. Jesus, Leute müssen in gar keiner Weise ängstlich, skeptisch in die Zukunft sehen, weil das, was ihnen gilt, das schriftlich Festgelegte, das Bleibende, die Schriftrollen, die Biblioi, die Bücher, das ist das, was niemand uns nimmt. Unseren Glauben an Jesus Christus, egal in welcher Kultur und in welchem gesellschaftspolitischen Umfeld. Mut mit Christus in die Zukunft, in die Moderne. Und der dritte Aspekt tatsächlich zu begreifen. Paulus sagt, das soll bei rauskommen, dass andere Menschen von Jesus Christus hören, dass das passiert, dass durch mich die Botschaft ausgebreitet und alle Heiden sie hörten. Dass das Zeugnis von Jesus Christus nicht nur uns erreicht und nicht nur uns glücklich macht, sondern auch andere, die es bisher für sich noch nicht gehört, geschweige denn für sich persönlich angenommen haben. Paulus gibt uns in seinem Vermächtnis ganz wesentliche, elementare Bausteine. Bleib in der Gemeinschaft der Jesusleute. Halte in aller Moderne fröhlich fest an den Worten deines Gottes. Und sieh, dass die Worte von Jesus andere Leute erreichen. Ich bete. Himmlischer Vater, in Jesus Christus wollen wir dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du in unser Leben hineingetreten bist, dass wir beschenkt wurden mit diesem Glauben dürfen an dich und dass unser Leben damit hineingenommen ist in die Gemeinschaft derer, die dich lieb haben. Wir gehören zu deinem Leib, zu deiner Gemeinde. Danke auch für alle Realität, die sich damit für uns verbindet, mit Namen, Persönlichkeiten, Geschichten, die zu unserem geistlichen Leben dazugehören. Danke für den Schatz, auch für den Schatz, den wir hier miteinander an diesem Ort und in dieser Gemeinde haben dürfen. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir das wahrnehmen können, dass du der Gott bist, der von keiner Gesellschaft, von keiner Moderne, von keiner Zeitentwicklung überrascht, bedrängt, aufgelöst, verändert werden kann. Du bleibst, du bleibst. Und wir dürfen mit dir mutig und klar und fest auch in die Zukunft gehen. Und du bist der Herr und du bist der Gott, der seinen Namen bekannt machen möchte, dass Menschen von dir hören, von dir erfahren, mit dir zu leben, an dich zu glauben, auf dich zu setzen. Wir danken dir, dass wir an diesen elementaren Wahrheiten im Vermächtnis des Apostels teilhaben und dass wir uns darauf gründen dürfen. Wir loben dich und wir geben dir, unserem Gott, die Ehre. Amen.